Ich wurde in ein lockeres Erstgespräch für ein Coaching-Programm eingeladen, bei dem ich wusste, ich will es jetzt nicht. Ich hatte mir klar gesagt, ich will nur schauen. Ich hatte meinem Gegenüber gesagt, dass mich das Produkt interessiert, aber ich jetzt nicht kaufen will. Und trotzdem habe ich mich am Ende um fast 7.500 Euro bringen lassen. In solchen Verkaufsgesprächen wirst du bewusst in eine Trance manipuliert, aus der es nur einen Ausweg gibt: den Kauf. Und wenn du noch nie von Jahrstraßen, Preisankern oder negativem Framing gehört hast, dann solltest du jetzt zuhören. Nach diesem Beinah-Crash wollte ich nämlich wissen, was hinter diesen psychologisch hocheffektiven und manipulativen Tricks steht. Darum habe ich heute Ekaterina Nischalk bei mir. Sie war jahrelang als mega erfolgreiche Vertriebstrainerin in ganz Deutschland unterwegs, ausgebucht, über 200 Nächte pro Jahr in Hotels, und sie hat Verkaufsteams in ganz Deutschland genau diese Tricks beigebracht, bis es in einem Big Bang endete. Ekaterina zeigt mir, wie diese Tricks funktionieren, warum sie so effektiv sind und für dich, welche Worte und welche Muster sollten bei dir, wenn du in einem Webinar oder Erstgespräch sitzt, alle Alarmlampen zum Glühen bringen, sodass du einen Ausstieg findest, bevor es zu spät ist. Und was ich dann von Ekaterina natürlich wissen möchte, ist, ja, wie können Unternehmerinnen und Unternehmer wie du und ich denn unsere Programme verkaufen, ohne diese Psychotricks anzuwenden? Hallo Ekaterina, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Chris, ich grüße dich, danke für die Einladung.
Hey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin extrem happy, dass wir uns mal über den Weg gelaufen sind. Mir sind deine LinkedIn-Posts eben aufgefallen als kompletter Kontrast zu dem Erlebnis, was ich vorher erzählt habe. Und ich war in deinem Webinar dann irgendwann einmal und das hat mir eben gezeigt, es gibt diesen Weg, es geht anders. Man kann würdevoll und menschlich verkaufen, ohne Psychotricks, aber dazu kommen wir noch. Ich möchte gerne mit deiner Geschichte anfangen, weil die klingt ein bisschen wie ein Thriller. Du hast Vertriebstrainings gegeben, 200 Nächte pro Jahr in Hotels. Was war denn dann der Moment, in dem du realisiert hast, hey, so geht's einfach nicht weiter? Verkaufen um jeden Preis, die dunkle Seite, das ist nichts mehr für mich. Was ist da passiert?
Ja, im Grunde genommen als Vertriebstrainerin, ich stand auf der Bühne, ich hatte da 150, 200 Leute im Saal. Ich habe diese Chaka-Nummer, wie man so schön sagt, so dort abgezogen. Und was ich lange verdrängen konnte, war, dass ich im Grunde genommen morgens erstmal mein Gewissen an der Garderobe abgegeben habe, dann performt habe und es mir dann sozusagen abends wieder abgeholt habe. Und es gab so, ja, ich sag mal, diesen Moment, wo ich so morgens in einem Hotel aufgewacht bin, erstmal überlegen musste, in welcher Stadt bin ich hier gerade, für welchen Kunden mache ich das, ist das Tag 1 oder Tag 2? Und dann so diese große Frage war, willst du das wirklich noch weitermachen? Ist das wirklich das, was du die nächsten 1 Jahre, 2 Jahre, 5 Jahre machen willst? Und da kam ein sehr lautes und deutliches Nein aus mir. Und damals habe ich ja den Satz gesagt, nie wieder Sales. Und ja, wenn wir jetzt hier über das Thema Verkaufen sprechen, merkst du, das hat nicht so ganz funktioniert. Mhm. Was allerdings funktioniert hat, war halt einfach diese Entscheidung, nie wieder dieses, was ich heute ekliges Verkaufen nenne, nie wieder dieses, ja, im Interesse des Verkäufers, der Verkäuferin zu agieren oder des Auftraggebers, sondern im Interesse der Menschen.
Mhm. Also du hast wirklich so, weil du dein Gewissen quasi abgegeben hast an der Garderobe, hast du erzählt, bist du wie in eine ganz andere Rolle geschlüpft, bis dein eigentliches Ich gar nicht mehr wusste, wo du bist, bei welchem Kunden, an welchem Tag. Also du bist so auseinandergewachsen in dir selber, dass es zu diesem Bruch kam.
Ja, das hast du schon beschrieben, weil das wirklich sowas ist wie, ja, man, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen wie ein Schauspieler, eine Schauspielerin in der Rolle. Ich habe super performt, aber es hatte mit mir nichts zu tun und da war nichts in mir, was angedockt hat. Und ja, gleichzeitig meldet sich ja, ich meine, ich hab ein sehr klares Wertekonstrukt und sehr klare Vorstellungen von der Welt. Und wenn das so diametral dem entgegenläuft, dann kann man sich das eine Zeit lang irgendwie noch schönreden. Und irgendwann ist der Punkt, wo das Schönreden eben nicht mehr funktioniert. Und der war einfach an diesem Morgen in diesem Hotel erreicht.
Ja. Ich würde deswegen gerne nochmal eine Schleife drehen zu meinem Erlebnis, das ich im Verkaufswebinar hatte und das mal kurz schildern, damit wir dann nachher gemeinsam zusammen draufschauen können, was da passiert ist und von dort vielleicht so eine Art Checkliste aufbauen, worauf man achten sollte. Ich habe ja seit Anfangsjahr baue ich meine Selbstständigkeit auf, ich baue meine Podcast-Trainings auf und dort in diesem Zustand natürlich, wo ganz viele Zahnräder im Unternehmertum noch nicht richtig feststehen, sucht man sich Hilfe. Und da habe ich mich in so manches kostenlose Webinar reingesetzt, das mir schnell und einfach Resultate versprochen hat. Und das Webinar, das habe ich dann wirklich im Nachhinein gespürt, war so aufgebaut, dass kritisches Denken komplett ausgeschaltet wurde, indem es alle in einen Zustand des konstanten Nickens brachte. Es kamen ständig Fragen wie, findest du das nicht auch? Das würde dir doch auch helfen, richtig? Siehst du, wie wertvoll das für dich sein könnte? Würde dieser Umsatz nicht auch toll auf deinem Konto aussehen? Und eigentlich wollte ich nur mal reinhören. Ich wollte wissen, worum geht's da? Und am Ende, das muss man sich wirklich mal geben, überwies ich euphorisch 4.000 Euro auf ein Konto. Und diese psychologischen Tricks, die dort angewendet wurden, die haben mich komplett wehrlos gemacht. Und das war auch ein tief einschneidendes Ergebnis, weil es war so ein Gefühl von, ich wurde überrumpelt, ich wollte das gar nicht, wie konnte das passieren? Hey, 4.000 Euro sind jetzt einfach weg. Zum Glück ging diese Geschichte dann nochmal gut aus. Aber diese psychologischen Trigger, die sind so effektiv, dass ich ein zweites... fast oberpeinlich, das zu erzählen, aber fast ein zweites Mal nochmal so ein Programm gekauft hätte. In der Zwischenzeit, ich war ja nicht blöd, ich hatte mir einiges über diese Tricks angeeignet, gelesen, wie das funktioniert. Ich kannte viele davon, aber selbst mit dem Wissen und während des Gesprächs, wo ich die Muster erkannt habe, das ist jetzt hier das Muster, das ist Muster 2, das ist Muster 3, und ich wusste, sie werden gerade an mir angewendet und sogar mit dem Widerstand, der sich in mir aufgebaut habe, hey, das, nein, jetzt breche ab, konnte ich mir fast wie nur noch von außen, ich stand wie neben mir, konnte ich mir nur noch von außen zuschauen, wie mein Körper so in dieses Programm rein wollte. Und ich habe mir das nahe dann nochmal aufgedröselt. Ich wurde in eine Situation manövriert, in der ich zwei Auswege hatte. Der erste Ausweg ist, mir wurde suggeriert, kauf das Programm und du machst das Richtige für dich und deine gesamte Zukunft. Du willst als Unternehmer doch frei sein, du willst planbare Umsätze machen, logisch, oder? Das war die eine Situation. Und der andere Ausweg war, dass ich zugebe, dass ich so kreuzdumm bin, dass ich diese einmalige Chance nicht wahrnehmen will. Ich hätte wirklich sagen müssen, nein, danke vielmal, ich möchte keinen Umsatz machen, ich möchte nicht frei sein, ich möchte mit meinem Business keinen Erfolg haben und niemand will zugeben, wie blöd er ist, so ein Once-in-a-Lifetime-Angebot nicht anzunehmen. Und das waren die Auswege, oder? Entweder ich bin total dumm oder ja, das ist wirklich das Beste, was mir passieren kann. Das war die Situation, in der ich war. Und jetzt lass uns mal das aufdröseln, was da passiert ist. Kannst du mal erklären, wie sie wirken? Ich habe mir ein paar von diesen Begriffen aufgeschrieben und die können wir jetzt mal durchgehen.
Gerne vorab einfach danke für deine Ehrlichkeit, weil das ist wirklich der Punkt, an dem ganz viele sich hinterher einfach schämen und sagen, oh Gott, ich hätte es doch eigentlich wissen müssen. Und irgendwie ist das doch klar, dass diese Versprechen, dass das gar nicht so funktionieren kann. Und dennoch habe ich diese Entscheidung getroffen. Von daher, da bist du definitiv nicht alleine. Und ich mag dir einfach sagen, auch ich habe schon solche Situationen erlebt, wo ich so wunderschön in so einer, Trance gebracht worden bin, dass ich das sehr spät realisiert habe.
Ja, Also ich kann für mich immer etwas Positives dort mitnehmen. Ich versuche das wirklich in mich eindringen zu lassen und aus jeder Situation lernt man immer etwas und man wächst an der Situation. Also es war nicht verloren, dadurch, dass ich dort zugesagt hatte und diese 4.000 Euro überwiesen habe, ich sehr viel gelernt, trotzdem eben über diese Tricks, weil das war dann auch so ein Verkaufsseminar, das diese Tricks dort mit angewendet hat. Und ich habe mir dann sagen können, das will ich auf keinen Fall. Ich bin so unternehmerisch doch ein paar Schritte weitergekommen. Also man lernt immer wieder dazu, selbst wenn es nicht das ist, was man eigentlich wollte und nicht an dem Ziel angekommen ist, aber man kann dort immer zum Glück etwas Positives rausholen, wenn es auch dieser Lernmoment ist. Und das ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Also, bist du bereit für diese Verkaufstricks, die ich hier zusammengestellt habe?
Gerne, lass sie uns alle enttarnen.
Also, Ja-Straßen.
Das ist das, was du im Grunde genommen eben ja auch schon ein bisschen so ausgeführt hast. Das heißt, ich stelle dir Fragen, die du sinnvollerweise nur mit Ja beantworten kannst, weil alles andere wäre völlig absurd. Und wenn ich genug solche Ja's von dir mir geholt habe, dann ist völlig klar, dass am Ende, wenn ich dich dann frage, so machst du das jetzt, kaufst du das jetzt, dann auch ein Ja kommt, weil du einfach völlig auf dieses Ja innerlich ja ausgerichtet bist.
Mhm.
Hört sich wirklich so banal an. Ja, genau, es hört sich so banal an. Und gleichzeitig ist es einfach, ja, verkaufspsychologisch so gut untersucht, es funktioniert.
Man kommt in dieses, das war auch in diesem Kurs dann nachher, dass man jede Folie mindestens ein oder zwei so kleine Fragen einbauen sollte, dass man in diese Trance kommt. Natürlich, ah ja, das ist so wertvoll. Ja, ich sehe, wie wertvoll das ist. Ja, ich sehe, wie sich mein Leben dadurch verändern könnte. Ja, ja, ja. Und man ist ja wie so ein Bobblehead, der auf dem Auto sitzt und bei jedem kleinen Hügel anfängt zu nicken. Dann will man einfach nur noch weiter, so einen Schritt vor dem anderen, wie eigentlich ein Zombie. Man ist so ein kleiner Zombie, der ständig vorwärts geht mit jedem Jahr näher zum Kauf. Also, wenn ihr solche Fragen in einem Webinar hört, dann ist sicher eine Alarmglocke nicht falsch. Schaut dann, was dann noch kommt. Und der zweite Begriff, den ich hier dann habe, ist, wenn es dann zum Angebot kommt, ist der Preisanker. Was passiert da?
Mhm. Beim Preisanker gehst du davon aus, dass wenn ich zuerst einen höheren Preis gehört habe, also eine höhere Zahl gehört habe und dann hinterher eine niedrige, dass mir dann die niedrige sehr viel kleiner erscheint und günstiger, als wenn ich das nicht tue. Also wenn ich halt sage, das ist auch das, was du ja oft siehst, so dass so Einzelteile dann aufgezählt werden und das hat halt einen Wert von 4.000, das hat einen Wert von 8.000, das hat einen Wert von 12.000. Und in Summe, wenn du das kaufen würdest, würdest du dann ja 38.000. Aber natürlich zahlst du bei uns keine 38, du zahlst auch keine 35, du zahlst auch keine 28, sondern, und jetzt halte dich bitte fest, nur 15.000. So, das ist so ein klassischer Preisanker, den du halt einfach runtersetzen
kannst.
Der
Sinn ist, zuerst einmal so hoch zu sein, dass du sagst, oh Gott, nein, das kann ich mir nie leisten und das will ich mir auch nie leisten.
Mhm.
Aber wenn man jetzt 15.000 zuerst gesagt hätte, dann wäre das, oh, 15.000, das ist also schon eine Hausnummer.
Mhm.
Aber wenn man erst gehört hat, 38.000, yes, das will ich, das kann ich nicht. Ah, 15.000, ah, das geht eigentlich noch. Es ist zwar viel, aber das geht eigentlich noch.
Ja.
Oder? Man sieht dann, dass man von dieser anderen Seite da an diesen Preis herangeführt wird und dass diese manipulative Qualität hat, dass man dann seine Abwehrmechanismen fallen lässt. Der nächste Begriff, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ist künstliche Verknappung.
Mhm. Also Verknappung kann ja auch ganz real sein, dass es halt wirklich, ich sag mal, eine feste Anzahl von Plätzen gibt, damit ich einfach eine gute einen guten Betreuungsschlüssel habe, würde man jetzt in der Kita sagen. Also halt einfach, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt 10 Leute in meinem Programm habe, kann ich denen allen genug Aufmerksamkeit widmen. Und wenn jetzt schon 8 Plätze verkauft sind, dann habe ich halt tatsächlich nur noch 2. Dann ist es so und dann ist das nicht künstlich, sondern dann ist es eine echte Verknappung.
Genau. So wie in einem Stadion, hat nur begrenzt Plätze, ob man jetzt zum Fußball oder zu einem Konzert geht. Wenn das Stadion voll ist, ist es voll.
Genau. Also das ist dann einfach eine ganz reale. Aber diese künstliche Verknappung ist halt, wenn ich damit arbeite, um einfach eine schnelle Entscheidung zu, letztendlich auch, erzwingen. Indem ich sage, so, es geht nur jetzt, nur heute bis 18 Uhr oder bis zum Ende des Webinars, ist ja oft so, also bis zum Ende des Webinars, wenn hier der Zoom ausgeht, dann ist die Chance vertan.
Mhm.
So, das
oder dass man noch einen Bonus dranhängt, dass du sagst, das kostet 15.000, aber wenn du jetzt bis Sonntagabend buchst, ist es nur 13.000, also verpasst die Chance nicht, buch jetzt sofort, dann kriegst du noch wie eine Art Goodie oder Bonus obendrauf, aber das drückt dich halt auch über den Preis. Du fandst 15.000 schon viel, aber boah, du kriegst nochmal einen 2.000 Euro Bonus, das ist ja, ah, und dann wird man wieder so ein bisschen vorwärts geschoben.
Mhm.
Ja.
Also ich sage mal, so Boni anzubieten, wenn sich jemand halt, also ich sage mal, so Schnellentscheider-Bonus, das finde ich absolut in Ordnung. Mhm. Also es hat für mich jetzt nichts, dass ich sage so, das ist grundsätzlich verwerflich. Verwerflich ist es, wenn ich das letztendlich auch in Summe mache, und verwerflich ist es, wenn ich damit einfach so einen Druck aufbauen will und letztendlich, ja, mit dieser Haltung, ich zwinge dich jetzt dazu, oder ich möchte dich zumindest dazu zwingen, diesen Schritt zu gehen. Weil ja, natürlich darf ich immer in meinem Marketing einfach auch Mittel nutzen, die es dir leichter machen zu entscheiden. Das ist in Ordnung. Das Angebot selber steht und ich habe halt einfach, ich kriege noch irgendwie ein Bonbon obendrauf.
Noch ein Goodie obendrauf. Das finde ich aber jetzt auch ganz interessant und wichtig in unserer Diskussion zu sagen. Viele von denen, diesen Tools, diesen Formulierungen und Verkaufsmechanismen, die kann man ja auch auf eine ethische und gute Art benutzen, um eben zu belohnen und ein tolleres Angebot im Ende zu schnüren. Aber man kann sie genauso gut in diese psychologische und in diese Druckmethode kippen. Und wenn man das zu aggressiv und in Kombination mit anderen einsetzt, dann wird es eben problematisch. Und dort, glaube ich, ist es schon auch wichtig zu unterscheiden. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Es gibt immer nur diese Graubereiche, wie halt die Welt eben ist. Sie ist differenzierter, als ich das jetzt hier natürlich darstelle. Ich sage jetzt, oh, das sind alles schlechte Methoden. Sie können natürlich schlecht, aber sie können auch toll eingesetzt werden, dass man wirklich auch im gemeinsamen Verständnis sein Angebot hat und ein Goodie obendrauf tut. Also daran muss nichts Verwerfliches sein. Genau, also ist vielleicht noch sehr gut zu unterscheiden und danke, dass du das jetzt aufgebracht hast. Ja, der nächste Begriff, den ich dabei habe, ist FOMO aufbauen.
Mhm. Ja, das ist ja dieses Fear of Missing Out, also diese Angst halt einfach was zu verpassen. Und das ist im Grunde genommen ja das, was damit erzielt werden soll, dass ich halt sage, so nur noch jetzt und noch heute, dass ich einfach auch sehe, ich habe ja vorher gesehen, was alles Großartiges für mich drin ist. Und dann wird mir wie sozusagen schon fast die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und ich denke so, oh nee, ich will aber noch mit, wenn ich das verpasse, um Gottes Willen. Und das ist halt auch, ich meine, FOMO ist einfach etwas, was uns Menschen halt einfach sozusagen immer innen liegt. Das ist halt auch der Grund, warum wir oft so Schwierigkeiten haben, uns zu entscheiden. Weil in dem Moment, wenn wir uns für eine Sache entscheiden, entscheiden wir uns gegen eine andere.
Und dann haben wir Angst, dass wir dort
andere
etwas verpassen.
Genau.
Ja.
Und wenn ich jetzt, was weiß ich, ins Kino gehe, kann ich nicht gleichzeitig irgendwie ins Konzert gehen. Und ja, vielleicht wäre irgendwie das Konzert doch besser gewesen als das Kino. Und also FOMO ist einfach etwas, was uns, ja, ich sag mal so, als Mensch einfach zutiefst auch letztendlich beschäftigt. Und das kannst du halt einfach nutzen, diesen menschlichen Zug, um einfach noch mehr Druck aufzubauen.
Oh, hey, wenn ihr diesen Podcast toll findet, wenn ihr etwas für euer Unternehmertum hier rausholen könnt, dann lasst mir doch ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und auch freuen würde ich mich, wenn ich von euch hören würde. Was findet ihr von dem Podcast? Dann sagt's mir doch. Schreibt mir in die Kommentare. Ich würde mich unglaublich freuen, von euch zu hören. So, und jetzt weiter mit der Folge. Und in dem Zusammenhang, der nächste Begriff, der ist eben genau bei mir passiert, wo ich nur noch diese zwei Auswege hatte. Negatives Framing.
Ja, weil dir wird ja suggeriert, dass das jetzt der einzige Weg ist, den du noch gehen kannst, wenn du aus deiner misslichen Lage raus willst und dorthin, wo du hin willst. Also dieses so, ja, skaliere dein Business innerhalb von 12 Wochen von 0 auf, zumindest 10.000 oder 20 oder 50 oder was auch immer da die
pro Monat, genau.
Natürlich pro Monat, was dann so die vollmundigen Versprechungen sind. Und dieses Suggerieren von, das ist der einzige Weg, den du gehen kannst, macht auch deutlich so, also du wirst im Grunde genommen als falsch dargestellt, wenn du das nicht verstehst. Also das, was du ja auch gesagt hast, so, dass ich dann irgendwie, ich muss dann ja sagen, so, ich bin so dumm, dass ich diese einmalige Chance nicht ergreife.
Genau.
Weil es ist ja so klar, dass der Weg mich dorthin führt und da will ich doch auch hin. Mhm. Und dann kann ich halt entweder nochmal mehr auf diesem so, wo du hin willst, oder ich kann sagen, okay, natürlich, du kannst doch alles so lassen, wie es jetzt gerade ist. Das ist deine freie Entscheidung. Die Frage ist nur, willst du das wirklich? Möchtest du wirklich in der Situation bleiben, wo du ja dir nicht mal für deine Kinder irgendwie einen Urlaub leisten kannst, wo du nicht mal, und dann kannst du halt einfach auspacken mit Dingen halt, die niemand haben möchte und wo jeder von weg möchte. Und wenn es jetzt, also in einem Webinar kannst du das auch anwenden, aber noch viel mehr natürlich in einem Verkaufsgespräch, weil da habe ich ja vorher einiges von der Person erfahren, wo sie steht und wo sie hin will. Und dann kann ich nochmal ganz gezielt natürlich das alles aufgreifen, was die Person gesagt hat, genau. Die Situation, wo sie gerade ja von weg möchte, was gerade nicht schön ist.
Das ist ein super Stichwort, weil genau das, wenn ich jetzt zurückdenke, ist ja passiert. Man holt ganz spezifisch ab, wo ich im Business stehe und was ich eigentlich erreichen will. Und genau diese Argumente kamen dann wieder. Also, als ich gesagt habe, nein, danke, du weißt dir es schon bewusst, dass du dann deine Ziele nicht erreichst, dass du nicht diesen Umsatz machen willst, dass sich bei dir nichts verändern wird im Business und du wolltest doch etwas verändern. Mhm. Also das waren wirklich fast genau diese Worte. Und das ist dann, wo es dieser Trick ins Eklige reinfällt und in dieses psychologisch Unsaubere, wenn ich das jetzt mal ganz
höflich,
ganz diplomatisch, ganz höflich, ganz diplomatisch sagen kann. Man wird bedroht mit, wenn du meine Lösung nicht holst, dann wird sich bei dir nie etwas verändern.
Genau, also dieses nie ist einfach auch, also es wird jetzt nicht so nach dem Motto, okay, dann willst du vielleicht was anderes, was besser zu dir passt. Diese Option gibt es ja gar nicht, sondern es gibt nur diese Option, entweder es bleibt alles so, wie es ist, für immer und alle Zeiten. Das heißt, du wirst einfach in dieser misslichen Situation bleiben müssen, für immer. Oder ich biete dir jetzt den Weg daraus. Wähle weise. So.
Genau. Wir kommen ja nachher noch dazu, wie man das eben besser machen kann, weil wir kennen ja all diese Floskeln, womit sich Kunden, weil sie sich jetzt gerade nicht ganz wohl fühlen, aus diesen Verkaufsgesprächen rausholen wollen. Darüber werden wir noch sprechen und schauen, wie man eben auf menschliche und auf ethische Weise so ein Verkaufsgespräch führen kann. Ich habe noch einen Begriff dabei und ich glaube, auch den kann man so auf gute und auf schlechte Weise, so Dark Side, Light Side anwenden, und das ist die Sunk Cost Fallacy. Also, dass man so viel Zeit schon in etwas investiert hat, dass man nachher denkt, ach, jetzt habe ich mir schon den Aufwand gemacht, jetzt mache ich eigentlich auch weiter.
Ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass man sagt, es braucht einfach ja eine bestimmte Anzahl von Kontaktpunkten, bis jemand bereit ist, eine Entscheidung zu treffen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen im Marketing zwischen, weiß ich nicht, 5 und 15 Kontaktpunkten, bevor jemand eine Entscheidung trifft. Und diese Kontaktpunkte sollten über verschiedene Medien passieren, also Newsletter, Podcast, Webinar, Erstgespräch. Und das ist ja erstmal nichts Verwerfliches, weil ganz klar, es geht ja auch darum, dass ich erstmal rausfinden möchte, so passt das hier für mich, vertraue ich diesem Menschen, kann ich mir das für mich vorstellen. Das heißt, da brauchen wir ja auch, ich sag mal, als diejenige Person, die was kaufen möchte oder zumindest in der Entscheidungsphase ist, möchte ich was kaufen, da brauche ich ja einfach diese Information, um einfach ja da mehr Klarheit zu gewinnen.
Das stimmt, genau. Also es ist ein valides Tool, um diese Kontaktpunkte zu schaffen und die Möglichkeiten auch zu bieten, sich mehr über mich zu informieren. Was ist denn in meinem Programm drin? Was biete ich denn sonst alles an? Wie bin ich drauf? Was ist mein Vibe? Genau. Aber also, dann kann das auch in die dunkle Seite kippen.
Genau, und zwar in dem Moment, wenn ich das dann auch, ja, ich sag mal, spätestens dann im finalen Verkaufsgespräch oder in einem Follow-up, wenn das nicht zum Erfolg geführt hat, nochmal deutlich mache, du hast doch jetzt schon so viel investiert. Wir sind diesen Weg so lange gemeinsam gegangen. Und wie oft willst du dich noch in so ein Webinar setzen und dann dies machen und das machen, das machen und am Ende nichts davon umsetzen? Wie oft möchtest du das noch machen? Ist dir deine Zeit denn wirklich so egal? Möchtest du die nicht sinnvoll einsetzen? Also das heißt, da kann ich dann halt einfach genau das nutzen, um dieses Gefühl zu erzeugen, also irgendwann muss ich ja jetzt wohl. Dann mache ich das jetzt.
Wobei, ich kann mir jetzt auch ein paar Situationen in Erinnerung rufen, wo, also wenn du sagst, es braucht diese Kontaktpunkte, bis man bucht, das ist völlig legitim. Aber es gibt ja auch viele Webseiten, wo man gar nicht direkt buchen kann. Also wenn ich jetzt schon wüsste vom Post, wir haben gesprochen vielleicht, ich möchte jetzt buchen, es gibt diesen Buchungslink nicht, weil man eben diese Sunken Cost Fallacy explizit ausführen möchte. Das heißt, du kannst dich gar nicht zum Buchen durchklicken. Du musst erstmal in die Warteliste und dann kriegst du mal ein paar Hype-E-Mails und dann musst du in ein Webinar gehen und dann musst du irgendwo anders, bevor du überhaupt das Angebot bekommst und weißt, ja, wie viel kostet es denn jetzt überhaupt? Was kriege ich denn? Also man muss diese ganzen Stunden erstmal durcharbeiten und dann ist man natürlich selber in diesem Modus, ach, jetzt habe ich schon 3 Wochen gewartet auf das Webinar, ich war in dieser blöden Warteliste und jetzt habe ich schon so viel Zeit aufgewendet, jetzt möchte ich auch keinen Rückzieher machen. Ich nehme jetzt diese Chance, weil sonst muss ich bei jemand anderem wieder 3 Wochen warten, bis ich endlich in ein Webinar komme und weiß, was Sache ist. Also das habe ich auch schon erlebt und ich glaube, das wäre dann auch nicht die gute Seite.
Das stimmt und natürlich ist es so, dass ich sag mal, auch, ja, also bei mir kann man zum Beispiel bis auf mein Einsteigerangebot nichts direkt per Link kaufen, weil ich mit den Leuten vorher sprechen möchte, weil ich auch entscheiden möchte, passt es für mich auch, weil ich arbeite 1:1 mit den Menschen und da ist es mir wichtig, dass ich auch wirklich für mich Klarheit habe. Passt das?
Ah, jetzt sind wir wieder auf dieser anderen Seite, oder wo ich jetzt einfach mal so durchgerauscht bin und gesagt habe, oh, das ist eigentlich gar nicht gut. Aber du erklärst jetzt gerade, es gibt das, aber bei dir kann man immerhin ein Gespräch sofort buchen und dann weißt du, ob es passt. Aber es gibt keine 5 Wochen Spießrutenlauf, sage ich jetzt mal ganz böse.
Und ich meine, klar, ich sage mal, wenn jetzt Menschen halt, ist ja mal ein Seminar oder ein Kurs, ein Training anbieten, was einen festen Startpunkt hat, wo eine Gruppe gemeinsam auf die Reise geht, dann braucht es natürlich einfach auch einen zeitlichen Vorlauf, damit dann einfach auch genug Leute am Start sind, wenn die Gruppe dann startet. Und da ist es dann halt auch, ja, ich sag mal, einfach notwendig, dass man diese Zeit vorab hat und dass einfach Menschen sich informieren können. Also von daher, es kann immer einfach auch zum Guten genutzt werden, weil es einfach für die Situation passt. Oder ich kann es einfach bewusst so steuern, dass ich einfach auch, ja, ich sag mal, gezielt Informationen vorenthalte und sage, wenn du mehr wissen willst, dann hier. Wenn du mehr wissen willst, dann hier. Ja. Sodass, ja, im Grunde genommen ich erstmal überhaupt nicht weiß, worum es geht, aber ich immer wieder neugierig gemacht werde, immer wieder irgendein Trigger kommt, der sagt, oh, ja doch, nee, das will ich schon wissen. Nee, da klicke ich jetzt doch, da mache ich jetzt doch. In der negativen Variante einfach gezielt Informationen vorenthalten. Ja. Es wird immer wieder die Möhre, die man irgendwie dann dem Esel vor die Nase hält, damit er halt einfach weiterläuft. So, aber das heißt, ich kriege nicht wirklich eine Information, aber ich werde neugierig gemacht. Und ich meine, also wir reagieren halt einfach als Menschen schon so, wir wollen Dinge wissen.
Jetzt ist natürlich die Frage da. Wie kann ich denn trotzdem verkaufen mit einem guten Gewissen, ohne meine Interessentinnen und Interessenten zu überschwatzen und mit Psychotricks zum Kauf zu zwingen? Ich habe mich auf deinem LinkedIn-Profil mal umgesehen und du schreibst dort, dieser Satz ist mir hängen geblieben, 80% ist Arbeit an deiner Haltung und 20% sind Tools. Es scheint, als würde unsere Haltung uns zu 80% sabotieren, dass wir selber verkaufen können und blockieren. Gibt ja viele Blockaden, mit denen man dann nicht rausgeht. Ich will nicht verkaufen. Was sind denn diese Blockaden? Was ist diese Haltung, die man da ablegen muss? Warum braucht das so viel Zeit?
Wir sind ja sehr geprägt worden, schon oft als Kinder, auch von unseren Eltern, was die uns halt über das Thema Verkaufen beigebracht haben. Also sowas wie, das sind alles Halsabschneider oder die wollen einem einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und dann hat man halt ja früher oder später selber entsprechende Erfahrungen gemacht. Das heißt, ganz viele Menschen haben ein sehr negatives Bild über das Verkaufen.
Mhm.
Und
also inklusive der Leute, die jetzt irgendwo in einem Webinar waren und das erlebt haben, wie ich. Man hat einfach dieses Gefühl, so Verkaufen ist eklig, das will man eigentlich nicht. Man will ja nicht die Leute so unter Druck setzen. Und das ist diese Haltung, die man auflösen muss zuerst.
Mhm. Weil das Spannende ist, wenn ich diese Haltung habe und nicht mir das wirklich anschaue, bewusst mache und bewusst sagen, da was transformiere, dann werde ich mich letztendlich genau so verhalten. Und das ist das Paradoxe, dass ich im Grunde Dinge, die man so am allerwenigsten möchte, die macht man am Ende so halt wie so nach dem Motto, ich möchte auf keinen Fall so sein wie Mama und Papa. Und wie bin ich am Ende wie Mama und Papa? Weil ich mich halt einfach nicht damit auseinandergesetzt habe.
Das ist das Einzige,
habe.
Was man kennt.
Ja, und das ist halt einfach das Verrückte. Und dann gibt es halt einfach dieses so, nee, ich mache einfach gar nichts mehr. Die Richtigen werden schon kommen. Und man darf schon auch sagen, was man im Angebot hat und was die Menschen davon haben, wenn sie mit einem reisen. Und deswegen ist einfach dieses erstmal bei sich selber aufräumen ganz, ganz wichtig. Und auch für sich, also ich nenne das halt einfach so, sich seinen eigenen Nordstern einfach auch zu schaffen. Was ist sozusagen meine Ausrichtung? Mit welcher, mit welchem Bild gehe ich auch letztendlich los? Und was es dafür halt braucht, ist erstmal wirklich auch ein ehrliches Interesse an meinem Gegenüber. Weil wenn du.
Dass man
wenn
nicht einfach nur abdrücken will und nicht einfach nur verkaufen, sondern was ist denn das Bedürfnis und wie kann ich helfen oder wie kann mein Angebot helfen? Ist das der Mindshift, den es braucht? Von diesem, ich drück was auf zu, wo stehst du denn gerade? Und lass uns mal prüfen, ob mein Angebot dir wirklich helfen kann, deine Ziele besser zu erreichen. Ist das der?
Ja, also es ist halt schon so, dass ich erstmal schauen darf, so was habe ich da einfach noch für Blockaden, für Glaubenssätze, die sich einfach unbewusst melden, die dafür sorgen, dass ich mich anders verhalte, als ich mich eigentlich verhalten möchte. Die mich ausbremsen, die mich auch einfach, wenn ich dann ein Verkaufsgespräch vielleicht einfach total erschöpfen, weil ich immer gegen etwas angehe, weil ich immer gegen
dieses... Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn man im Verkauf dann nachher erschöpft ist, dann ist das ein Anzeichen, dass man gegen irgendeine inneren Werte versucht zu argumentieren und jemanden zu überschwatzen, was einem gar nicht eigentlich gefällt. Man will das nicht.
Genau, und deswegen ist es so wichtig herauszufinden, so was habe ich denn da noch für Blockaden, für Gedanken, für Glaubenssätze, für Muster, die mich geprägt haben, um die dann zu ändern. So dass ich einfach ganz klar in so ein Gespräch gehen kann mit diesem Wunsch. Also ich formuliere das für mich so, dass ich sage, so ich helfe meinem Gegenüber dabei, die für sich selbst beste Entscheidung zu treffen. Also nicht, was ist am besten für mich als die Verkäuferin oder was glaube ich, was mein Gegenüber am meisten hilft, sondern ich möchte ihm oder ihr dabei helfen, die für sich selbst beste Entscheidung zu treffen.
Ja, also das heißt, deswegen ist 80% der Arbeit diese innere Haltung, weil wir müssen uns erst einmal selber an diesem Nordstern ausrichten und deswegen sagst du, nur 20% sind Tools. Es reicht eben nicht, dass man einfach hingeht und sich irgendwo jetzt ein ethisches Verkaufsskript runterlädt und dann einfach das runterleiert und abliest, provokant gesagt.
Ja.
Das funktioniert eben nicht, weil das ist dann nur das System. Aber zuerst einmal muss man bei sich selber schauen, wie kann ich in diesen Hilfsmodus kommen und nicht in diesem, ich verkaufe jetzt irgendetwas Modus mit den Worten, die mir sogar jemand anders in den Mund legt. Das führt dann zu diesem Auseinanderdriften von sich selbst und wie man eigentlich seinen Wertvorstellungen, ich möchte eben nicht so sein wie die anderen. Und das gibt dann diese Tension in einem, die
genau,
auch ermüdet unglaublich.
Oder dass
man ausbrennt sogar am Schluss.
Ja, das ist diese Disbalance, wo ich dann sage, dann ist man hinterher einfach auch völlig erschöpft, weil ich immer gegen den Widerstand gehe. Anstatt, dass ich halt einfach aus meiner Energie heraus und wirklich mit diesem ehrlichen Interesse an meinem Gegenüber. Und das ist ja letztendlich die Menschen, die, ja, ich sag mal, sich schlecht fühlen beim Verkaufen, sind ja nicht die, denen ihr Gegenüber egal ist, sondern das sind ja die Menschen, die anderen wirklich helfen wollen.
Genau, Menschen, genau die das halt Umgekehrte.
Den, ja, ich sag mal, ein Herzensangebot haben, ob sie jetzt im Coaching, im Mentoring, in der Beratung sind, die einfach den Wunsch haben, jemand anders was Gutes zu tun, zu helfen. Mhm. Und da ist es einfach so wichtig, dass sie wissen, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich denn meinem Gegenüber helfen? Und da ist dann halt oft dieses so, na, ich möchte aber nicht manipulieren, ich möchte nicht das, ich möchte nicht jenes. Und dann kommen sie immer mehr an den Punkt, ja, dann mache ich am besten gar nichts. Aber mit gar nichts machen kann
das
ich halt einfach auch
nicht.
Ja, weil da kann ich auch keinem helfen. Also wenn ich nicht weiß, wie ich verkaufe, dann kann ich anderen Menschen nicht helfen. Und dieses Bild von so, nee, die Richtigen werden schon kommen, das ist einfach nur, ich sag mal, so ein Versuch der Selbstmanipulation, dass ich mir selber eine Geschichte erzähle, die aber nicht die Wahrheit ist. Weil die Wahrheit ist, dass die Leute mich ja mitbekommen müssen, dass sie mitbekommen müssen, so, ja, was haben sie davon, wenn sie mit mir reisen?
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Problem von vielen von solchen Programmen da draußen, die eben mit diesen Druckmethoden arbeiten. Weil wenn man dann dort reingeht, dann wird ja genau nach einem Skript, also dort bekommt man oft ein Skript, das man einfach ablesen soll, Einwandbehandlung, wenn der Kunde das sagt, dann sagst du als nächstes das. Mhm. Und dort spielt diese innere Haltung so eine große und wichtige Rolle, weil Menschen, die eben das Herzensbedürfnis haben, anderen zu helfen, die finden sich dort überhaupt nicht wieder, weil sie genau dann entgegengesetzt zu ihren eigentlichen Glaubenssätzen und Wertvorstellungen arbeiten. Und das fühlt sich nie gut an. Und dann sitzt man auf so einem Programm und hat diese ganzen Tools gelernt. Sie würden funktionieren, weil es psychologisch erforscht ist und man weiß, dass die Menschen in diese Trance kommen und kaufen. Aber man wird unheimlich unglücklich damit und bricht dann das Programm ab oder es funktioniert nicht oder man brennt selber aus, weil man so gegen sich selbst und seine inneren Werte arbeitet. Ich war dann bei dir im Webinar einmal und du hast ein Konzept aufgebaut, das hat mir so unglaublich aus dem Herzen gesprochen, weil du hast das Bild geprägt von drei Vertrauensspeichern. Mhm. Kannst du kurz sagen, was diese drei Vertrauensspeicher sind, warum die so wichtig sind in diesem ethischen Verkaufen, warum das eben dann nicht in diese Druckmethoden reinläuft?
Mhm. Also ich habe dieses Bild von Vertrauensspeichern, weil das sich, ja, ich sag mal, weil man sich dann besser auf das vielleicht plastisch vorstellen kann.
Mhm. Hast du das sonst schon irgendwo gehört oder ist das dein Bild? Das ist so quasi,
also,
hey.
Ich weiß nicht, ob es irgendwo was, was ich mal sage, ja, irgendwie was ich das im Feld irgendwo.
Also gut, dann sagen wir es hier
was,
offiziell. Du hast es erfunden. Die drei Vertrauensspeichern von Eckhart Anishan.
Genau. Also der Begriff ist auf jeden Fall, ja, ich sag mal, von mir geprägt. Ich benutze ihn. Ich habe ihn bisher noch nicht irgendwo anders gehört. Und natürlich ist völlig klar, dass es immer beim Verkaufen um Vertrauen geht, um Vertrauen. Aber ich kann nicht als Verkäufer, als Verkäuferin Vertrauen machen bei meinem Gegenüber. Ich kann nicht sagen, so hier, jetzt vertrau mir. So ist es, ich bin Schlange, Chaos und Dschungelbuch, dann kann ich das wahrscheinlich. Aber ich kann der Person dabei helfen, Vertrauen zu gewinnen. Und dieser erste Vertrauensspeicher, das ist so erstmal dieses Vertrauen in mich als Person, also gerade bei, ich sag mal, Solo-Selbstständigen, Solopreneuren, die bieten ja Angebote an, wo sie selber dann diejenigen sind, die es auch dann ausführen, also sei es eine Beratung, ein Coaching, ein Mentoring. Und da ist es natürlich wichtig, dass mein Gegenüber so für sich entscheiden kann, habe ich denn Vertrauen in diese Person, dass die das gut mit mir meint, dass sie das auch, also dass sie das auch lebt, was sie sagt, dass sie das, was sie sagt, auch kann. So habe ich da einfach ein Vertrauen in diese Person.
Also bei meinen Podcast-Trainings wäre das eben, kann ich zeigen, habe ich schon Podcasts gemacht, habe ich welche aufgenommen, wie sehen die aus, was habe ich für einen Hintergrund, wie lange arbeite ich im Audiobereich, im Medienbereich, das könnte diesen Vertrauensspeicher langsam füllen.
Ja, also einerseits natürlich deine Expertise, Aber eben auch, also so, wie sprichst du, habe ich das Gefühl, wenn wir zusammenarbeiten, dass ich mich dann von dir gesehen fühle. Mhm. So, also einfach auch, genau, dieser menschliche Faktor eben so. Mhm. Wenn man so schafft, so stimmt die Chemie, ist es ja auch, sagt man ja oft genau. So. Und das hat eben halt einfach damit zu tun, so kriege ich da irgendwie ein Störgefühl oder kann ich dem wirklich Vertrauen schenken so. Mhm. Und der zweite Vertrauensspeicher, da geht es dann um deine Methoden, die Art und Weise, wie du mir etwas vermitteln möchtest. Und habe ich da ein Vertrauen rein, dass das wirklich funktioniert? Also hast du das schon mal mit jemandem gemacht? Also gibt es da irgendwie Beispiele, dass das mal funktioniert hat? Ist das vielleicht so eine innovative, neue, hippe Methode, die noch keiner gemacht hat? Und ich soll jetzt sozusagen das allererste Mal irgendwie da mit dir durchsausen. Und wenn ich dir sehr, sehr vertraue und du sagst, okay, du bist die Erste, mit der ich das mache und gleichzeitig bin ganz sicher, dass das großartig wird, dann kann das auch den Vertrauensspeicher füllen, weil ich dir einfach so sehr vertraue. Und in der Regel ist es so, dass wenn ich halt einfach das Gefühl habe, ja, das ist eine Methode, das hört sich sinnvoll an, das, was du davor hast, von dem Punkt, wo ich stehe, wo ich hin will, die Schritte, die du mir aufgezeigt hast, nee, das macht von der Methode für mich alles Sinn. So, dann kann ich einfach diesen Vertrauensspeicher füllen.
Das heißt, wenn man das wieder, einfach um ein plastisches Beispiel zu haben, bei mir bei den Podcast-Trainings anschaut, wenn ich meine Methode erkläre, wie ich da rangehe, wie der Ablauf ist, dass man sieht, beim Podcast braucht es ein Coverbild, es braucht Technik, die man sich besorgen muss. Es braucht Software, mit der man aufnimmt und schneidet und bearbeitet und so weiter. Wenn man das sieht, wie das logisch aufeinander aufgebaut ist, oder wenn ich sagen würde, ja, ich habe hier 3 PDFs und die schicke ich dir und die machst du dann, dann wäre der Vertrauensspeicher dann eben nicht gefüllt für die Methode. Es kann ja sein, dass für jemanden diese Methode, die ich gerade beschrieben habe, wie ich es gesagt habe, logische Abfolge, Coverbild, dann machen wir Technik, für jemanden gar nicht stimmt. Also auch wenn meine Methode funktioniert, aber für die Person stimmt es nicht, würde dieser Vertrauensspeicher bei dem Interessenten, bei der Interessentin leer bleiben. Und das wäre dann auch okay, weil sie vielleicht eine andere Art hat, Sachen aufzunehmen, zu lernen. Sie würde vielleicht gerne mit Videos arbeiten oder doch in Live-Calls. Irgendetwas würde dann nicht stimmen und das ist sehr individuell. Da müssen wir schauen, dass wir wieder helfen und diesen Vertrauensspeicher füllen, aber auch akzeptieren, meine Methode ist vielleicht jetzt nicht für diese Person.
Mhm. Genau, was natürlich auch hilft, ist, wenn ich Testimonials habe, einfach sage so und da beschreiben kann, wie da einfach der Weg war. Also gerade wenn es halt einfach, ich sag mal, ein ähnlicher Ausgangspunkt ist, wie einfach der Mensch, der da gerade mit dir im Verkaufsgespräch sitzt. Und dann kannst du halt sagen, da gab es einfach hier, was weiß ich, Vanessa und die war an dem Punkt und dann haben wir das miteinander gemacht und dann ist das passiert und jetzt hat sie das Ergebnis. Dann weiß ich, okay, das ist einfach so bist du mit ihr gegangen und so würdest du auch mit mir gehen. Und das, ja, ich kann mir das vorstellen, ich kann das nachvollziehen. Das heißt, ich weiß, wie du arbeitest.
Oh, hey, Chris hier mit einer kurzen Mitteilung. Podcasts funktionieren im Marketing, weil deine Stimme sofort Nähe erzeugt. Du bist präsent, während deine Zielgruppe unterwegs ist, arbeitet, kocht. Diese Vertrautheit erreicht kein anderer Kanal. Ich nutze meinen Podcast, um Gespräche zu führen, die mich unternehmerisch weiterbringen, um Beziehungen zu meinen Gästen aufzubauen, weil wer dir zuhört, der kennt dich. Der vertraut dir, entscheidet schneller. Wenn du also dein Marketing aus dem Social-Media-Lärm herausheben willst und sehen willst, wie ein Podcast das für dich leisten kann, dann lass uns sprechen. Alle Infos findest du auf meiner Webseite chrispolus.com und jetzt weiter mit dem Interview. Genau, und dann hast du den dritten Vertrauensspeicher, den ich eben gar nicht auf den Schirm hatte. Ich dachte, ja, mein Angebot muss ja überzeugen, ich muss überzeugen, meine Methoden überzeugen, aber es gibt da diesen dritten Vertrauensspeicher.
Mhm. Und der ist insbesondere, wenn es darum geht, um Coaching- oder Mentoring-Angebote, besonders relevant und der meistens am meisten Aufmerksamkeit braucht. Und das ist diese Frage so, dieses Vertrauen in sich selbst. Das heißt, wenn ich mit dir auf die Reise gehen will, traue ich mir das denn zu, dass ich das auch schaffe? Mhm. Also ja, du erzählst mir jetzt hier die von der Vanessa und dann hast du mir vielleicht noch 5 andere Testimonials genannt. Und ich denke dann so, ja, die haben das alle gekonnt, aber kann ich das auch? Also bin ich wirklich in der Lage, das umzusetzen, was du mir da in die Hand gibst? Bin ich in der Lage, das wirklich für mich dann auch zu machen?
Ja, das würde bei mir eben bedeuten, ich arbeite sehr viel mit Menschen, die mit der Technik sich nicht so wohl fühlen, die möchten das lieber vermeiden. Dort ist ganz, ganz wichtig diese Frage, traue ich mir zu, obwohl Chris die super Methoden hat und genau weiß, was er irgendwie empfiehlt, traue ich mir das trotzdem zu, diese Technik aufzustellen und dann zu bedienen. Oder das wäre dieses Äquivalent. Mhm. Und da muss man ganz genau hinschauen und hinhören, ob man helfen kann, unterstützen kann oder ob man dann sagt, du, dann ist das vielleicht nichts für dich. Und ich helfe dir jetzt dabei, die richtige Entscheidung zu tun. Komm nicht in diesen Podcast-Kurs, weil es braucht doch einen gewissen Anteil an Technik. Und wenn du dich gar nicht damit wohlfühlst, dann ist das Angebot nichts für dich.
Mhm. Dann brauchst du halt einfach jemanden, der das komplett für dich macht und das einfach sozusagen so den Zeitpunkt X gibt. Dann gehst du halt einfach hier in das Studio. Es ist alles für dich eingerichtet. Du setzt dich einfach hin und sprichst los.
Und sprichst.
Es kann aber auch sein, dass es sowas ist, so wie, ja, ich würde es schon gerne können wollen, aber schaffe ich das wirklich? Also und da ist so dieser Punkt, da kannst du mir dann noch 10 Testimonials bringen, das ändert nichts daran, sondern ich muss für mich verstehen, dass du mich da an die Hand nimmst und dass du mich dabei begleitest, dass ich das schaffe.
Ja.
Und dann nützt es mir nichts.
Das ist der dritte Vertrauensspeicher.
Genau.
Und diese Idee von diesen 3 Vertrauensspeichern fand ich so sensationell, weil es diese Komplexität von einem Verkaufsgespräch wunderbar aufdröselt und auch zeigt eben, du musst die Vertrauensspeicher füllen und die Leute nicht durch den Verkaufsprozess boxen. Trotzdem sind wir immer wieder in irgendeinem Verkaufsgespräch oder Webinar mit den gleichen Ausreden, Floskeln konfrontiert. Aber die Frage ist, wie handeln wir jetzt die? Und ich habe dir ein paar mitgebracht.
Okay.
Vielleicht können wir mal da drauf schauen und dann sagen, gut, welcher Vertrauensspeicher ist denn hier jetzt nicht gefüllt? Also, was wir alle kennen, ist, ich muss noch mal drüber schlafen.
Mhm. Da bin ich noch überhaupt nicht bei den Vertrauensspeichern an dem Punkt. Sondern das ist für mich, also vielleicht einfach noch mal so, in einem klassischen Vertrieb redet man von Vorwänden und Einwänden. Und das wäre jetzt ein klassischer Vorwand. Ich finde diese Begriffe so furchtbar, weil das suggeriert so nach dem Motto so, ich weiß eigentlich, was mich gerade davon abhält, eine Entscheidung zu treffen, aber ich sag's dir nicht. Und das ist es eben nicht, sondern der Punkt ist, ich weiß gerade noch gar nicht, irgendwas hält mich gerade noch ab. Ich weiß es nicht. Und das Erste, was ich dann halt sage, weil ich es halt einfach auch gelernt habe oder weil das was ich vielleicht mir auch schon Mama gesagt hat, so
als Strategie zurechtgelegt habe, wenn
immer,
jemand
immer
kommt
erstmal,
und fragt.
Immer erstmal eine Nacht drüber schlafen. So. Und das ist, ich sag mal, bei Entscheidungen, ob ich mir jetzt wirklich das neue Sofa noch kaufen muss, durchaus eine tolle Idee. Gleichzeitig, wenn ich mich einfach schon länger damit beschäftigt habe, jetzt eine Veränderung zu erzielen, dann braucht es nicht unbedingt. Der Punkt ist, warum kommt so ein Satz dann?
Mhm.
Und da geht es darum, rauszufinden, was hält mich denn wirklich davon ab? Das heißt, welcher Vertrauensspeicher ist nicht gefüllt, weswegen erstmal so ein Satz kommt? Und dieser Satz sagt mir nicht, okay, welcher Speicher meldet sich hier gerade, sondern er sagt mir halt eine Sache, dass die Person für sich noch nicht die Klarheit hat, so, ich kann jetzt entscheiden. Und da gibt es einfach, ich sag mal, auch dieses Bild so, also wir haben ja so unterschiedliche Persönlichkeitsanteile in uns. Und dann gibt es sicherlich in einem Gespräch, weil ansonsten würde die Person sofort sagen, so nein, danke, interessiert mich nicht. Wenn klar ist, so nee, das passt jetzt so gar nicht. Aber das ist ja, ich sag ja weder ja noch nein, sondern ich sag so, ich will jetzt erstmal aus der Situation raus.
So. Mhm.
Und das hat einfach was damit zu tun, dass wir halt in uns so Anteile haben, die sofort für die Veränderung gehen wollen. So, die so sagen, ja, Abenteuer, Veränderung, großartig. Und dann gibt es so Anteile, und das sind eher so praktisch so die aus unserem Reptiliengehirn stammenden, die dann halt so alles, was anders ist als das, was gerade ist, als Bedrohung erleben. Das sind so Überlebensanteile. Und ich sage dann manchmal so ein bisschen flapsig, die haben so eine Jobbeschreibung, da steht halt drinne, ich sorge einfach dafür, dass sich nichts ändert, weil dann ist es sicher. Und das heißt, in dem Moment, wenn sowas kommt wie, ich darf jetzt was verändern, diesen berühmten Schritt aus der Komfortzone gehen, mich mit was beschäftigen, wo ich eben noch nicht gut drin bin und wo ich was anders mache als bisher, dann kriegen die halt einfach Panik.
Ja, und dann, das könnte dann wieder auf den letzten Vertrauensspeicher hinweisen, ich traue es mir selber noch nicht zu.
Ja, das ist ein möglicher Grund, warum sowas kommt, aber der häufigere Grund ist halt einfach, dass einfach, ich sag mal, praktisch diese Überlebensanteile halt einfach einen richtig guten Job machen, dich nämlich davon abhalten, überhaupt was zu verändern. Und das heißt, dann würdest du weder ein Verkaufstraining, noch einen Podcastkurs, noch halt, meistere ich LinkedIn buchen, sondern du schaust dir alles an und sagst, okay, entscheide ich später. Weil eben halt dieser Veränderungswunsch von dir selber torpediert wird. Und das heißt, ich darf erstmal verstehen, wenn so rasant schnell sowas rauskommt, wie ich muss da jetzt nochmal drüber schlafen, ich muss jetzt nochmal dies, das, jenes, ich nochmal mit einer Freundin sprechen. Das heißt, dieser Anteil, der mir Angst macht, hat einfach gerade noch die Überhand und der Anteil, der los will, der Abenteureranteil, der kommt einfach nicht zum Zug.
So. Ja.
Und ich kann dir, wenn du, ich sag mal, in dieser Situation bist, kann ich dir helfen, indem ich einfach sage, okay, jetzt mal abgesehen davon, dass du jetzt da nochmal eine Nacht drüber schlafen möchtest, gibt es denn sonst noch etwas, was dich davon abhält, jetzt eine Entscheidung zu treffen? Und dann kannst du nochmal schauen, was kommt dann, und dann landen wir höchstwahrscheinlich bei der Antwort bei einem der drei Vertrauensspeicher. Weil dann kommt sowas.
So eine Proxy-Antwort ist quasi so vorgeschoben, Vorwand vorgeschoben.
Ja.
Weil du eben auf diese tieferen Gründe noch keinen Zugriff hast.
Ja, aber eben nicht aus böser Absicht, so nach dem Motto, ich sag das dir nicht, sondern so, weil es sich einfach sicherer anfühlt, jetzt erstmal aus der Situation rauszugehen, weil ich eben diese Klarheit nicht habe, weil sich dann halt einfach diese Sicherheitsanteile melden. Und in dem Moment, je mehr Klarheit ich habe, weil das Ziel, wo ich hin möchte und dass ich etwas machen möchte, umso mehr setze ich mich einfach auch wieder sozusagen in den Fahrersitz meiner Anteile und sage so, okay, alles klar, wir streichen das mal in deiner Jobbeschreibung. Pass bitte weiter auf, dass ich nicht bei Rot über die Ampel renne. Aber wenn ich eine Business-Entscheidung treffe, da bin ich einfach die Große, das mache ich selber. So. Und das ist so dieser innere Prozess,
da bin
der
ich
dann
groß.
Ja. Und das ist halt einfach dieser innere Prozess, der dann halt stattfinden darf. Aber dafür muss ich erstmal Klarheit haben. So, warum ist denn da halt einfach dieser Fluchtreflex angesprungen? Ich habe aber trotzdem nicht Nein gesagt, weil klar, wenn es sich falsch anfühlt, dann sage ich Nein. Oder ich habe das Gefühl, irgendwo habe ich noch nicht wirklich eine Klarheit. Ich habe irgendwas nicht verstanden, aber ich denke, nee, ich kann jetzt ja nicht nachfragen. So, ich recherchiere das dann nochmal irgendwie.
Ja, genau, dass man sich dort gar nicht traut nachzufragen, weil sonst würde man sich wieder eine Blöße geben. Ach, ich bin ja, hat das glaube ich gesagt, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie dumm erscheinen. Da kann man nochmal nachfragen. Ich glaube, hier kommen wir, ich habe dir eine Frage gestellt, weißt du, aber die Antwort ist wieder so komplex, weil du kannst ja nicht sagen, das ist jetzt hier und da musst du nur auf diesen Knopf drücken. Wir Menschen sind einiges komplexer und da muss man einfach in einem Gespräch wohlwollend schauen und hinterfragen, was ist jetzt gerade das Problem? Ist einer der Vertrauensspeicher noch nicht gefüllt? Du kannst wirklich offen sprechen, ich will dir ja helfen. Und nicht in diese Druckmethoden reingehen, das braucht es gar nicht. Aber doch muss man irgendwie dieses Reptiliengehirn, wie du es genannt hast, auch mal gerne anträgern und sagen, du, aber was liegt denn jetzt dahinter? Warum denn nicht? Kann ich dir helfen, diese Entscheidung zu treffen? Weil wenn du sie jetzt nicht triffst und dein Reptilienhirn dich immer schützt und immer die Wand hochfährt, dann wirst du nie eine Entscheidung treffen.
Der Unterschied ist wirklich so dieses so, mache ich jetzt so eine klassische Einwandbehandlung, du sagst mir jetzt was und ich sorge dafür, das aus dem Raum zu holen. Oder, oder helfe ich dir zu verstehen, was gerade bei dir los ist. Was dich einfach davon
abhält. Das ist wieder
diese
80% an der Haltung muss man arbeiten. Und da muss man erstmal herausfinden, was sind denn diese Blockaden und was ist jetzt das, was dich zurückhält.
Und der Punkt ist, dieses den Raum zu halten, in dem mein Gegenüber das für sich rausfinden kann. Diesen Raum zu halten, dass mein Gegenüber für sich in die Klarheit kommen kann. Das ist eben das, ja, was halt einfach auch Mut braucht, weil viele sagen dann sofort, nee, klar, wenn du dann noch eine Nacht drüber schlafen willst, dann melde dich einfach, wenn du so weit bist. Und der Punkt ist, die Leute melden sich in der Regel nicht, und zwar nicht aus böser Absicht, sondern weil dann halt einfach, ich sag mal, das Reptilienhirn dann halt übernimmt. Und
das Leben wieder dazwischen kommt und man 20.000 andere Sachen hat.
Und dann sitzen sie dann halt woanders in einem Verkaufsgespräch, wo das Angebot vielleicht nicht mal halb so gut ist, aber wo halt einfach, ja, ich sag mal, ja, Rückverkäufer dann
da ist. Die Jahrstraßen, die Verknappung und all die anderen Tricks angewendet werden.
Und dann kaufst du was, was vielleicht doppelt so teuer ist, halb so gut ist. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ich halt einfach weiß, so okay, ich sehe, ich kann helfen. Und ich halte jetzt einfach den Raum so lange und helfe dir für dich rauszufinden, was es ist. Passt es wirklich für dich oder passt es nicht? Um wirklich eine Klarheit zu kriegen. Es geht nicht darum, am Ende ein Ja zu bekommen, sondern es geht darum, am Ende, dass Klarheit da ist. Dass wirklich beide Seiten wissen,
den Menschen
so,
helfen,
ja,
die in einem Call sitzen, für sich Klarheit zu bekommen. Ihnen zu helfen, für sich die gute Entscheidung zu treffen. Ja. Das ist ja das, was für was du stehst. Genau. Ich habe noch andere Sätze da, aber ich glaube, die gehen alle so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Du hattest den einen schon genannt. Das muss ich erstmal mit meinem Partner, mit meiner Freundin, mit meiner Frau besprechen. Ich glaube, das geht in die ähnliche Richtung. Mhm. Reptilienhirn sagt erst einmal, irgendetwas ist da noch nicht da. Oder schick mir doch mal alle Infos per E-Mail, dann melde ich mich. Das sind alles so diese Floskeln. So, jetzt ich möchte jetzt abschließen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Klarheit. Ich möchte mich jetzt nicht entscheiden. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich zu mir passt. Ich möchte erst noch andere Angebote vergleichen. Das sind alles so diese Vorwände. Jetzt, der ist jetzt noch interessant.
Ich nenne sie gerne vorgelagert, weil Vorwände hat für mich einfach so einen negativen Beigeschmack.
Okay. Ich habe jetzt hier noch einen, der ist, glaube ich, anders. Mhm. Ich habe schon so viel ausprobiert, das hat auch alles nicht funktioniert. Warum sollte es jetzt bei dir gehen?
Und da
aus welcher Ecke kommt der?
Ja, das ist im Grunde genommen, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir beim dritten Speicher sind. Und es kann halt einfach auch sein, dass das halt einfach vorher eine Fehlentscheidung getroffen wurde. Und sowas wie, ja, ich bin halt einfach in so ein Programm reingequatscht worden und musste dann feststellen, das passt gar nicht zu mir. Aber ich habe für mich halt nicht abgespeichert, okay, ich habe einfach einen Fehler gemacht beim Kauf, sondern dieses, ich habe es nicht geschafft. Und dann, das macht dann halt einfach ja eher dieses negative Bild, ich habe schon so viel probiert und es hat alles nicht funktioniert. Und deswegen ist es hilfreich, dann wirklich nochmal zu schauen, so okay, was hast du denn genau probiert und was hat denn da nicht funktioniert, um einfach so eine Klarheit zu bekommen, da einfach mal, ich sag mal, so ein bisschen Licht reinzubringen, um das zu verstehen, was ist denn da wirklich passiert.
Jetzt habe ich noch zwei, die sind, glaube ich, auch wieder zusammenzunehmen. Das ist mir zu teuer, das kostet zu viel. Und der zweite ist, kann ich nicht mal erstmal mit etwas Kleinerem anfangen? Gibt es da was Günstigeres bei dir, Ekata?
Ja, gibt es da was Günstigeres, genau. Also der Punkt ist, wenn Menschen sagen, das ist mir zu teuer, es ist häufig so, dass sie den Wert für sich noch nicht realisiert haben. Das hat damit zu tun, dass ich dann als die Person, die das Verkaufsgespräch halt führe, noch nicht es geschafft habe, diesen Wert wirklich zu vermitteln. Dieses, was habe ich davon? Weil Menschen kaufen ja nicht irgendwie einen Kurs, die kaufen nicht 5 Module, Workbook, dies, das, jenes. Die kaufen das Ergebnis.
Das ist, glaube ich, etwas ganz Zentrales, was ich neulich mir auch selbst eingestanden habe. Niemand will eigentlich einen Podcast. Niemand. Was man will, ist das, was der Podcast einem bringt fürs Business, oder? Dass man einen Podcast hat, den man hören kann, auch wenn LinkedIn ausgeschaltet ist beim Spazieren und dass über einen ganz anderen Kanal Kunden zu einem kommen. Das ist was, was man eigentlich will, aber niemand will den Podcast. Das darf ich mir also wirklich ganz klar sagen. Ja. Genau. Und das ist dieser Einwand, dass man den Wert dahinter nicht verstanden hat.
Ja, und Da ich halt eher dieses Bild habe, dass der Experte, die Expertin immer auf der anderen Seite sitzt, weiß ich halt einfach, okay, es war mir offensichtlich nicht möglich, das so deutlich zu formulieren, zu kommunizieren, dass es bei meinem Gegenüber angekommen ist und nicht so nach dem Motto, ja, die Person gegenüber, die ist aber auch dumm, ich habe das doch jetzt schon dreimal erklärt, sondern dass ich feststelle, okay, das ist offensichtlich nicht, also war ich nicht klar genug, habe ich das nicht für die Person deutlich genug erklärt. Und dann ist das für mich einfach ein Hinweis darauf. Und dass ich den Wert noch nicht deutlich gemacht habe und das noch nicht deutlich genug, in Verbindung gebracht habe mit dem, was die Person halt möchte, wo sie hin möchte, was ihre Ziele sind. Mhm. Weil wenn ich weiß, das, was ich da bei dir kaufen kann, das bringt mich genau dahin, wo ich hin will, dann würde ich nicht auf die Idee kommen zu sagen, das ist mir zu teuer. Ich komme dann auf die Idee, wenn ich Zweifel daran habe, dass es wirklich das ist, was mich dorthin bringt. Ich komme dann auf die Idee, wenn ich für mich noch nicht wirklich die Klarheit habe, so, was habe ich denn jetzt wirklich davon, dass ich das mache?
Mhm. Eckhard, ich fand das so ein interessantes Gespräch, weil wir durch alle Register quasi durchgegangen sind, von den schmutzigen, ekligen Verkaufstricks und wie sie auf dich wirken psychologisch, zu der Frage, wie können wir jetzt aus dem rauskommen? Erst einmal das erkennen, wenn wir in so einer Situation sind, aber dann nachher auch die Arbeit, die wir an uns selber machen müssen, um in Übereinstimmung mit unseren Werten zu kommen. Und ich glaube, dieses Bild von diesen drei Vertrauensspeichern ist so schön plastisch, dass man sich dann vorstellen kann, wenn ich in einem Verkaufsgespräch bin, muss ich nicht auf diese Tricks zurückgreifen, sondern ich kann mich wirklich darauf konzentrieren, die bestmögliche Entscheidung für mein Gegenüber zu
ihm oder ihr
beraten.
Dabei zu helfen, genau.
Ihr dabei zu helfen, auf die bestmögliche Entscheidung zu kommen. Das war ein grandioses Gespräch. Es hat mir so viel selber gebracht. Eckhard, wo kann man dich finden, wenn jemand uns jetzt hier zugehört hat und denkt, ich möchte meinen Verkauf auch auf eine ethische Grundlage stellen. Wie kann ich das lernen? Wo findet man dich und was bietest du dort an?
Mhm. Also ich bin auf LinkedIn relativ aktiv und das heißt, für Menschen, die auf LinkedIn sind, auf jeden Fall eine gute Idee, mir zu folgen, um
da einfach
zu schauen, was ich mache. Natürlich habe ich auch eine Webseite, die man besuchen kann. Mhm. Ich mache regelmäßig Webinare, wo man einfach, auch ganz gezielt die eigenen Fragen stellen kann. Weil es ist ja für jeden ein anderes Thema, ein anderer Gedanke. Und von daher ist es so, dass ich in Webinaren halt einfach so ein Frame gebe, dass erstmal so ein bisschen, ein bisschen Grundverständnis da ist. Und den Hauptraum nutze ich wirklich für eine Q&A, dass Menschen mit ihren eigenen Themen, mit ihren Fragen kommen können. Und das ist einfach das, was ich ja am Anfang, wo ich Webinare gemacht habe, eher so, klein gehalten habe. Ja, hast du noch eine Frage so am Ende? Und jetzt merke ich so, das ist immer das, was den meisten Mehrwert den Menschen bietet, die meiste Klarheit bringt, die größten Aha-Momente. Ich kann damit einfach den Menschen eine Idee geben, wie es ist, mit mir zu arbeiten. Weil wenn sie, auf eine Frage halt auf diese Weise schon eine Antwort bekommen, dann kriegen sie ein Gefühl so, wenn jemand mir auf solche Fragen solche Antworten gibt und ich habe, wenn ich ehrlich bin, noch 100 andere Fragen im Köcher, dann ist es eine gute Idee, sich mal ein Gespräch zu buchen. So. Und dafür ist es natürlich auch hilfreich. Und außerdem macht es mir einfach Riesenfreude. Also das ist
Und das merkt man bei dir. Also die Art, wie du rüberkommst, man merkt, auch als ich in dem Webinar war, wie du die Fragen beantwortet hast, aus so einer hilfsbereiten Art heraus. Ich werde alle Links in die Shownotes packen, damit man sich mehr über dich informieren kann und vielleicht auch zu so einem Webinar anmelden. Und mich würde es freuen, wenn jemand den Podcast hört und dann mal bei dir auftaucht. Sag's mir dann. Und ich freue mich ganz viel noch auf Austausch auf LinkedIn und vielleicht hüpfe ich auch mal wieder in eins von deinen Webinaren. Es würde mich freuen, dich wiederzusehen. Vielleicht sprechen wir auch nochmal miteinander. Super, Eckhard, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns wieder. Tschüss.
Dankeschön.
Schön, dass du dieses Mal wieder dabei warst. Ich hatte sehr großen Spaß in diesem Interview. Und wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann abonniere doch diesen Podcast, erzähl es weiter oder hinterlasse mir einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Woche.